Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen interessante aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlager. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Besuch des Präsidenten in Banyuwangi. Indonesischer Präsident betonte auf dem 36. ASEAN-Gipfel zwei Hauptpunkte. Laut dem Vizepräsidenten braucht die Drogenbekämpfung internationale Zusammenarbeit. Australien setzt 1.000 Militärangehörige ein, um sich Covid-19 zu stellen. Der Export von landwirtschaftlichen Produkten aus Ostjava in die 17 Länder. BKPM erhielt eine Spende von 1,18 Milliarden Rupiah von Abil Korea. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo besuchte die Provinz Ostjava, um die Bereitschaft der Region zu überprüfen, sich einer neuen Normalität zu stellen. Die Besichtigung wurde unter anderem am Donnerstag, dem 25. Juni, am Strand Solong in Banyuwangi durchgeführt. Dort überprüfte der Präsident die Bereitschaft des Tourismussektors, die Voraussetzungen für eine neue Normalität zu schaffen. Vor der Presse erklärte Präsident Joko Widodo, dass Banyuwangi vor Ort der Becik war, der am ehesten bereit war, die neuen vor normalen Bedingungen zu begrüßen. Präsident Joko Widodo schätzte auch den Tourismus in Banyuwangi, an dem die Gemeinde in vollem Umfang beteiligt war. Die Hotels, zum Beispiel drei Sterne und darunter, werden alle von den dortigen Bürgern verwaltet, während die Investoren nur für die 4- und 5-Sterne-Hotels sorgen. Nach Ansicht des Präsidenten sollte ein solcher Prozess von anderen Regionen nachgeahmt werden. Wenn die Regionen vollständig geöffnet sind, sind die Gemeinde und insbesondere der Tourismussektor bereit. Präsident Joko Widodo übermittelte auf dem 36. ASEAN-Gipfel zwei Hauptpunkte im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Covid-19-Pandemie und der Stärkung der regionalen Zusammenarbeit. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte am Freitag, dem 26. Juni, im Präsidentenpalast von Bogor, der indonesische Präsident habe in seiner Erklärung zwei Hauptpunkte hervorgehoben. Erstens die Bedeutung der ASEAN für die Stärkung der Zusammenarbeit bei der Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung der ASEAN. Retno Marsudi sagte dies, nachdem sie Präsident Joko Widodo begleitet hatte, der am ASEAN-Gipfel teilnahm. Der 36. ASEAN-Gipfel wurde vom vietnamesischen Premierminister Nguyen Xuan Phuc als Vorsitzender der ASEAN 2020 geleitet. Laut Retno erinnerte Präsident Joko Widodo daran, dass sich die wirtschaftliche Situation aufgrund der Pandemie erheblich verschlechterte und der Präsident übermittelte die Ergebnisse des IWF-Berichts vor 2 Tagen, in dem das Weltwirtschaftswachstum von -3% auf -4,9% revidiert wurde. Der Präsident betonte, wie wichtig es ist, dass alle ASEAN-Länder härter arbeiten, damit die ASEAN-Wirtschaft und die Region schneller nachwachsen können. Um die ASEAN-Wirtschaft wieder wachsen zu lassen, betonte Präsident Jokowi, dass die Konnektivität der Schlüssel ist. Die zweite Agenda ist die Bedeutung der Stärkung der regionalen Zusammenarbeit in Form von Regionalismus. Der Präsident sagte, dass angesichts des Pessimismus gegenüber dem Multilateralismus die regionale Zusammenarbeit an Bedeutung gewinnen wird, um die Hoffnung auf einen wirksamen, effizienten und gerechten Multilateralismus wiederherzustellen. Vizepräsident Ma'ruf Amin sagte, dass die Bemühungen zur Ausrottung von Betäubungsmitteln, Psychopharmaka und Drogen in Indonesien verschiedene Kreise einbeziehen müssen, einschließlich der internationalen Zusammenarbeit, da Drogen grenzüberschreitende Kriminalität beinhalten. Die Betäubungsmittel sind grenzüberschreitende Kriminalität und außergewöhnliche Kriminalität. Daher muss der Umgang alle Elemente der Gesellschaft einbeziehen. Die internationale Zusammenarbeit ist erforderlich, um die Kette des Drogenkreislaufs zu durchbrechen. Dies sagte der Vizepräsident Ma'ruf am Freitag, den 26. Juni, in Jakarta in seiner Rede bei der Eröffnung des Gipfeltreffens zum internationalen Gedenken an den Tag der Drogenbekämpfung. Es heißt, eine der Bemühungen, die Kette des Drogenhandels in Indonesien zu durchbrechen, kann durch konsequentes Drücken des Marktes erreicht werden, nämlich durch die Reduzierung von Angebot und die Nachfrage nach Drogen. Eine der Ursachen für den Drogenhandel ist das hohe Angebot und die hohe Nachfrage. Vorbeugende Maßnahmen durch Strategien zur Nachfragereduzierung und Strafverfolgungsmaßnahmen als Strategien zur Reduzierung des Angebots müssen weiterhin konsequent durchgeführt werden. Das australische Militär wurde am Donnerstag, dem 25. Juni, in Channel News Asia zitiert, um bekannt zu geben, dass es 1.000 Soldaten nach Melbourne schicken werde, um die Kontrolle über Covid-19 zu unterstützen. 100 Mitarbeiter der australischen Streitkräfte werden bei der Überwachung internationaler Touristen helfen, die in die Hotelquarantäne zurückkehren, während rund 200 weitere Mitarbeiter die Covid-19-Testeinrichtung logistisch und medizinisch unterstützen werden. Dies geschah aufgrund der Befürchtungen einer zweiten Welle der Virusübertragung in Australien, insbesondere in Melbourne. Der Bundesstaat Victoria hat einen Anstieg der Covid-19-Fälle verzeichnet. Der Staat hatte in der vergangenen Woche fast 150 Neuinfektionen, als in Melbourne eine neue Gruppe entstand. Australien hat eine relativ geringe Anzahl von Fällen im Vergleich zu globalen Zählungen. Aber der Ausbruch hat Australien erneut erschüttert, das nach erfolgreicher Eindämmung der Ausbreitung des Virus begonnen hat, die Beschränkungen zu lockern. Der indonesische Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo hat am Donnerstag, dem 25. Juni, im Büro des Landwirtschaftlichen Quarantänezentrums in Surabaya, Sidoarjo, dem Export von 9 Agrarrohstoffen mit einem Gesamtgewicht von 2.190 Tonnen aus der Provinz Ostjava in 17 Länder auf einmal beigewohnt. Minister Syahrul Yasin Limpo teilte der Presse mit, Das Landwirtschaftsministerium habe über die Agentur für landwirtschaftliche Quarantäne einen Anstieg der Anzahl der Exportgüter von Januar bis Mitte Juni 2020 verzeichnet. Er schätzte die Leistung all derer, die während der Pandemie weiter produzierten. Er erklärte weiter, Liberia, Ägypten, die Vereinigten Staaten, Pakistan, Griechenland und Finnland gehörten zu den 17 Ländern. Verschiedene Rohstoffe wie Kaffee, Kakaomehl, Schwalbennäs, Hühnerfutter, Vermischung und Kakaomehl werden in diese 17 Länder exportiert. Die Indonesische Koordinationsagentur für Investitionen BKPM erhielt von Abil Korea Company Limited in Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Werbungsagentur für Handel und Investition Kotra eine Spende in Höhe von 100 Millionen Won oder umgerechnet 1,18 Milliarden Rupiah für die Abwicklung von COVID-19 in Indonesien. Die Spende wurde am Donnerstag, dem 25. Juni in Jakarta von Kotra Generaldirektor Lee Jong-yun an den stellvertretenden Investitionsförderungsbeauftragten von BKPM Iqmal Lukman geleistet. Iqmal Lukman erklärte, dass er die indonesische Regierung vertrete. Die indonesische Regierung schätze es sehr und sei dankbar für die Spende, die Abil Korea durch Kotra geleistet habe, sagte Iqmal weiter. BKPM sei bestrebt, gute Beziehungen zwischen Indonesien und Südkorea aufrechtzuerhalten, insbesondere durch Investitionen, fügte Iqmal hinzu. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt von 60 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Die erste Information kommt von Ostnusa Tenggara. Die Verbreitung von COVID-19 in verschiedenen Ländern ist sehr hoch, auch in Indonesien. Der Provinz Ostnusa Tenggara gelang es jedoch, sich auf der COVID-19-Verbreitungskarte in der Zone mit geringem Risiko oder gelbe Zone zu platzieren. Tatsächlich zeigen nationale COVID-19-Daten vom 24. Juni 2020, dass die Provinz Ostnusa Tenggara in den letzten Tagen keine zusätzlichen positiven Fälle von COVID-19 hatte. Der Sprecher der COVID-19-Sondereinheit von Ostnusa Tenggara, Dr. Ardu Maria Jelamu, erklärte am Donnerstag, den 25. Juni, der Schlüssel zum Erfolg der Implementierung von Gesundheitsprotokollen in Ostnusa Tenggara sei das Bewusstsein der Gemeinschaft selbst. Dies wird auch durch die Aufsicht der Bezirksleiter und des regionalen Apparats über den Personenstrom zwischen den Regionen unterstützt. Darüber hinaus wird in verschiedenen Massenmedien, sowohl in konventionellen als auch in neuen Medien, eine routinemäßige Sozialisierung der Gesundheitsprotokolle durchgeführt, um die Verbreitung positiver Fälle zu verringern. Die nächste Information kommt aus Surabaya, aus Java. Öffentliche Erholungsorte in Surabaya können geöffnet sein, solange sie die Anforderungen der Verordnung der Bürgermeisterin von Surabaya Nummer 28 von 2020 bezüglich der neuen normalen Ordnung erfüllen. Darüber hinaus müssen die Eigentümer eine Selbstbewertung durchführen und diese dann dem Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Surabaya zur Bewertung melden. Die Leiterin des Büros, Antik Sugiharti, teilte am Mittwoch, dem 24. Juni, dem staatlichen Rundfunk Indonesiens RRI mit, dass jeder öffentliche Erholungsort dem Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Surabaya ein Genehmigungsschreiben vorlegen müsse, das in Bezug auf Die Verfahren zur Vorbereitung der Geschäftsräume bei der Umsetzung der Gesundheitsprotokolle überprüft werden sollte. Das eingereichte Schreiben wird dann einer administrativen Analyse oder der Vollständigkeit der Geschäftslizenz unterzogen. Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, überprüft das Team des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt Surabaya das Feld oder den Geschäftssitz. Die letzte Information kommt aus Palangkaraya. Die Zentralregierung hat den Standort des ex-PLD Möhr-Projekts in Pulang Pisau und Kapuas Zentral Kalimantan für das nationale strategische Projekt des Nahrungsmittels festgelegt. Das Food Estate-Programm soll die nationale Ernährungssicherheit unterstützen. Food Estate ist eine integrierte Lebensmittelentwicklung, die Landwirtschaft, Plantagen und sogar Tierhaltung in einem Gebiet umfasst. Rahmat Handoko, der Vorsitzende des Indonesian Nationalen Jugendkomitees KNPI in Zentral Kalimantan, sagte am Mittwoch, dem 24. Juni, gegenüber RRI, hoffe, dass das Programm die Wirtschaft der Anwohner rund um das Projekt verbessern. Darüber hinaus ist es besser in dem Area des Food Estate, das gebaut wird, lokale Arbeitskräfte einzusetzen, die bereits in Zentral Kalimantan vorhanden sind. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 27. Juni 1954. Der Kernkraftanlage Obninsk in der Sowjetunion war zu dem ersten Kernkraftanlage der Welt, die Elektrizität 5 Kilowatt produzierte, geworden. Zwei Jahre später wurde Kernkraftanlage mit der anderen Funktion in Großbritannien aufgebaut und betrieben. Darüber hinaus wurde das Zentrum des ersten Kernbetriebs in Frankreich ausgenutzt und begann in der Stadt Chinon im Jahr 1963 zu produzieren. Das Kerntechnologiemodell wurde dann zum Trend für Energie in ganzer Welt gewesen, obwohl Benutzungs- und Produktionskosten im 70er bis 80er gesteigert wurden. Wegen der Tschernobyl-Katastrophe im Jahr 1986 überdachten die Menschen über die Kernbenutzung als Energiekraftwerk. Zum Ereignis am 27. Juni 1993. Die Vereinigten Staaten griff die Stadt Baghdad an. Am 27. Juni 1993 haben die Vereinigten Staaten die Stadt Baghdad und die Umgebung mit 23 Langstreckenraketen angegriffen. Dieser Anschlag wurde ausgeführt, da die Vereinigten Staaten anklagten, dass sich das Saddam-Regime auf einem Versuch zur Ermordung des US-Präsidenten George Bush Senior beteiligte, wenn er Kuwait im April 1993 besuchte. Bei diesem Angriff wurden 6 irakische Zivilisten getötet und ein Sicherheitsbüro Iraks zerstört. verändern unsere Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 27. Juni 1997. Rachmonow und Abdullah Nur unterzeichneten ein Friedensabkommen. Am 27. Juni 1997 unterzeichneten der Tadschikistan-Präsident Emomali Rachmonow und der Leiter des islamischen Kämpfers dieses Landes, Abdullah Nur, ein Friedensabkommen in Moskau. Mit dieser Unterzeichnung endete der Bürgerkrieg in Tadschikistan, der 5 Jahre dauerte. Ein Jahr später, nach der Unabhängigkeit von Tadschikistan im Jahr 1991, nach dem Einsturz von der Sowjetunion, erschien ein Konflikt zwischen Zivilgruppen, die die islamische Regierung in Tadschikistan gegen der Pro-Russlands-Gruppe ausgeführt werden wollte. Dieser Konflikt brach endlich aus und führte zu einem Bürgerkrieg, der viele Opfer getötet wurde. Die Vereinten Nationen, Iran und Russland versuchten als Mediator zwischen diesen Gruppen. Danach wurde die Unterzeichnung des Friedensabkommens im Jahr 1997 durchgeführt. Basierend auf dieser Vereinbarung gehörten 30% der Regierungspositionen der islamischen Gruppe und die Soldaten der islamischen Gruppe konnten in das Tadschikistan-Militär eintreten. Darüber hinaus wurde auch die Abänderung des Grundgesetzes Tadschikistans, die den Willen der islamischen Gruppen angepasst wurde, abgehalten. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sama. sentuhlah aku dalam mimpi-mimpiku nanti, memikirkan senyum surgawimu menghapus gundah mendatangkan pelangi dalam kelabu. Hilang di dalam nyata.
This is Malwerden Wir Innen. Das Programm Unser Indonesien präsentiert.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Handelsministerium fordert APEC Mitgliedsländer dabei, eine aktive Rolle in der Behandlung der COVID-19-Auswirkungen zu spielen. Der indonesische Handelsminister Agus Suparmanto hat die Weltwirtschaftsorganisationen aufgefordert, eine aktive Rolle bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen auf uns nach der COVID-19-Pandemie zu spielen. Zu diesem Zweck beteiligt sich das Handelsministerium über das Generaldirektorat für internationale Handelsverhandlungen weiterhin aktiv am Kampf zur Bewältigung des Virus und zur wirtschaftlichen Erhöhung beim Forum der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit APEC. Das sagte Agus Suparmanto in seiner Pressemeldung am Mittwoch, den 24. Juni. Im Zufolge sind Einheit, Synergie und Zusammenarbeit der Schlüssel zur Überwindung der Pandemie. Die Wirtschaftsminister der APEC haben am 5. Mai 2020 durch den für Handel zuständigen APEC-Minister MRT eine Erklärung zu einer gemeinsamen Vereinbarung in der Überwindung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im asiatisch-pazifischen Raum verabschiedet. Angesichts dieser gemeinsamen Vereinbarung hat das Handels- und Investitionskomitee von APEC am Dienstag, den 23. Juni, eine virtuelle Konferenz abgehalten. Antonius Yudi Triantoro, Direktor für ASEAN-Verhandlungen des Generaldirektorats für internationale Handelsverhandlungen, sagte als Vorsitzender der indonesischen Delegation, dass diese Erklärung eine Form der schnellen Reaktion der Wirtschaftsmitglieder der APEC zur Überwindung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sei. Dies diene vor allem dazu, Handelserleichterungen zu verbessern, die Lieferketten zu stärken und die Digitaltechnologie anzuwenden. Judy sagte, dass sie das Treffen auf die Bemühungen und wissenschaftlichen Initiativen der Mitglieder konzentrierte, in drei folgenden Schritten vorzugehen. Erstens, die Erleichterung des Handels mit Medizinprodukten, landwirtschaftlichen Gütern und Lebensmitteln. Zweitens, die Erhöhung des Widerstands der Lieferkette. Drittens, die Erleichterung der Mobilität für Geschäftsleute und das Gesundheitspersonal. Laut Judy sollte das APEC-Forum ein Quick-Win-Programm entwickeln, da sie auf die Stärkung der Handelserleichterungen und dem Umgang mit zunehmenden nicht-tarifären Handelshindernissen konzentriert. Die Stärkung des Hauptarbeitsprogramms der APEC, der Austausch politischer Informationen zwischen den Wirtschaftsmitgliedern der APEC und die Stärkung der Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau bei der Überwindung der Pandemie sollten die Wirtschaftserholung in der asiatisch-pazifischen Region beschleunigen. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Hujan di batas kemarau.
Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen eine Kulinarik aus Südkalimantan vor, nämlich das Reisgericht Pundut Nasi. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pundut Nasi ist in Indonesien nicht so berühmt wie andere regionale Gerichte aus Banjarmasin, wie zum Beispiel die Suppe, Soto Banjar und Ketupat Kandangan. Trotzdem ist Pundut Nasi für Feinschmecker nicht weniger köstlich im Vergleich zu den anderen typischen Gerichten aus Banjar in der Provinz Südkalimantan. Pundut bedeutet in der Sprache der Einheimischen umhüllen und tatsächlich wird der Reis in Bananenblättern eingewickelt angeboten. Der köstliche Geschmack und Duft von Nasi Pundut kommt von den Zutaten. Der Reis wird mit verschiedenen einheimischen Gewürzen wie Lorbeerblatt und Zitronengras und zusammen mit Kokosnussmilch gedämpft. Der fertige Reis wird in kleinen Portionen aufgeteilt und in Bananenblätter eingewickelt. Damit ist Nasi Pundut ein perfekter Snack für ein indonesisches Frühstück. Am besten schmeckt Nasi Pundut als Beilage für traditionelle Gerichte wie den gekochten roten Schlangenkopffisch oder den sogenannten iwak haruan masak habang. Zu gekochten enten eier, dem papuyu fish, mit lapat soze, und habang speise gewürze, oder den typischen banjar rot gewürze. Eine Portion von Nasi Pundut mit oder ohne Beilage ist nicht teuer. Liebe Zuhörer, zu einem Besuch in Südkalimantan gehört ein Pundut Nasi Frühstück. Wir werden uns wieder zu anderen Themen treffen. Auf Wiederhören!
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku di dekatmu, apa perlu kau risaukan, aku pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya.
aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti
tapi kembali,
aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm des Undas, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm des Undas behandelt heute das Thema Zuanzi von der Universität Indonesien hergestellte Koffer, Ventilatoren sind bereit, in großen Mengen produziert zu werden. So bleiben Sie bei uns nur auf Voice of Indonesia. Der lokale Transportventilator oder Koffer Zuanzi, der vom Ventilator-Team der Universität Indonesien oder UI entwickelt wurde, hat die klinische Prüfung bei Menschen mit den Ventilationsbetrieben CMV oder Continuous Mandatory Ventilation und CPAP oder Continuous Positive Airway Pressure vom Gesundheitsministerium bestanden. Das Ergebnis dieser klinischen Prüfung kam am 15. Juni heraus. Derzeit arbeitet das UI-Ventilator-Team die letzte Produktionsstufe mit einigen strategischen industriellen Mitunternehmer, je nach dem Produktionsstandard der medizinischen Geräte aus. Danach kann dieser Ventilator in den empfohlenen Krankenhäusern für Covid-19 und Notkrankenhäusern verteilt werden. Die klinische Prüfung bei Menschen, die durchgeführt wurde, bestand aus zwei Stufen. Zuerst die klinische Prüfung für den Ventilationsbetrieb CPAP bei erwachsenen Patienten, die in der Notfalleinrichtung des Krankenhauses RSUPN Cipto Mangunkusumo und RSUI in der Periode Mai 2020 behandelt wurde. Darüber hinaus wurde die klinische Prüfung vom Ventilationsbetrieb CMV im Atmungssimulationszentrum des Zentralen Krankenhauses Persahabatan am 3. Juni 2020 durchgeführt. Protokoll des Gesundheitsministeriums war das Ergebnis dieser klinischen Prüfung, dass zwei Funktionen von Koffer Zuanzi sehr gut laufen und zur Behandlung der Patienten empfohlen werden. Mit Koffer Zuanzi ist man in der Lage, eine positive Druckventilation mit dem Betrieb CMV zu bewirken, sodass als Alternative verwendet werden kann. Patienten, die Atembeschwerden haben mit der Maschine oder time trigger zu kontrollieren und zu unterstützen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das mit dem Thema 20 Kofferventilatoren der UI sind bereit, in großen Mengen produziert zu werden. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein Kronzonglied mit dem Titel Merah Delima oder auf Deutsch so rot wie ein Granatapfel. Das Lied Merah Delima ist ein originales Kronzonglied. Es wurde von einigen indonesischen Kronzongsängern gesungen, aber es gibt keine Informationen darüber, wer der Schreiber des Liedes ist. Merah Delima erzählt von einem Ring, der eine rote Farbe wie Granatapfel hat. Der Ring kreist den Ringfinger und wird zum Liebeszeichen eines Paares. Der Ring als verbindliches Versprechen wird bis zum Lebensende aufbewahrt und erhalten. Das Lied wird von einem indonesischen Kroncong-Sänger gesungen, der Dima im Gesangcharakter hat. Er ist Toto Salmon und begleitet von Bintang Jakarta Orchester unter der Leitung von Budiman Beyold. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.